Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Kaul und heute wird's hölzern. Denn ich spreche heute mit jemandem, der nicht nur mit Holz arbeitet, sondern daraus auch das Herzstück für viele große Weine baut, ein Fass. Andreas Hösch ist Fassküfer in Hackenheim in Rheinhessen, eine Region mit einer langen Weintradition. Und mit ihm sprechen wir über den Beruf des Küfers, die Kunst des Fassbaus und warum ein Wein, ein guter Wein, manchmal auch ein gutes Stück Eiche braucht. Hallo Andreas, schön, dass du Zeit hast.
Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass wir heute zusammenkommen hier.
Wir sind hier in Hackenheim. Das ist am Rande von Rheinhessen. Wir sind hier relativ nah an Bad Kreuznach, 1-2 Kilometer. Das heißt, da fängt das Anbaugebiet nahe an. Mittelrhein ist auch nicht weit. Rheingau, das heißt, ihr seid hier zentral gelegen für eure Kunden, die Winzer und Winzerinnen.
Genau, also wir sind eigentlich ziemlich zentral, sodass die Kunden aus jedem Anbaugebiet es eigentlich relativ noch leicht haben, sag ich mal, uns zu erreichen. Auch für gewisse Reparatur- oder Servicearbeiten sind wir halt noch, sag ich mal, schnell zu erreichen, ja, genau.
Das heißt, die kommen dann mit dem Fass hier vorbei, wenn da irgendwo was nicht stimmt?
Ja, das ist die eine Version. Die andere Version, dass sie uns zum Beispiel bitten, einen Reifen neu anzufertigen oder irgendwelche Teile wie ein neues Türchen anzufertigen, zu ersetzen. Und ja, dann ist es, manchmal sind dann die Fahrtwege ganz praktisch, wenn die nicht allzu lang sind.
Genau, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Aber wollte ich erst mal fragen, ihr betreibt das Küferhandwerk hier jetzt schon seit vielen Generationen. Wie weit geht das zurück und wer hat damit angefangen?
Also ich bin jetzt in der 4. Generation und mein Urgroßvater hatte den ursprünglichen Betrieb in Bingen am Rhein. Und ja, das war auch schon ein relativ mittelgroßer Betrieb, auch mit damaligen, ja, sag ich mal, modernen Maschinen, schon relativ hochwertig, aufwendig. Das war halt dieser Standort vor dem Krieg dann.
Genau. Und wann war das? Wann hat er angefangen?
Also angefangen hat mein Urgroß, also es geht zurück, was wir verfolgen können, ist 1880 der Ursprung und ich vermute, dass es noch etwas früher losging dort. Also er war, was ich weiß, er war Wandergeselle und kam ursprünglich aus Erlangen, also aus Bayern und hat dort sich vermutlich wegen einer Frau niedergelassen und schöner Anlass und sich dort halt Familienbetrieb auch aufgebaut. Ja.
Genau. Und interessant, dass du Bingen ansprichst, weil ich habe nämlich auf eurer Website ein Foto gesehen. Da stehen ein paar von deinen Vorfahren vermutlich auf dem zugefrorenen Rhein und haben da ein Fass zusammengebaut. Wie nennt man das eigentlich? Zusammenbauen oder küfern? Oder?
Also gut, ich sag mal, das Bild auf dem Rhein zeigt eigentlich das Fass biegen an sich jetzt, also gefügt. Genau ist der Prozess vorher, der Arbeitsschritt, also damit man es dann biegen kann, zusammensetzen kann. Und das war also ein ganz besonderer Anlass, weil der Rhein 1928/29 lange Zeit zugefroren war. Also es war ein extrem harter Winter und symbolisiert auch so die Stärke. Es war praktisch so ein Werbeauftrag von einem Weingut, was ich noch in Erinnerung habe oder herausbekommen habe. Die sich das eben leisten konnten, auch in dieser Zeit ein Fass zu bestellen oder zu kaufen auch. Also wie gesagt, man kann davon ausgehen, dass es damals, es waren ja, ich glaube, Kälterekorde von -24 Grad, das teilweise über längere Zeit auch, dass dann viel erfroren ist, also starke Erfrierungsschäden, finanzielle Schäden für die Winzer entstanden sind und sie sich trotzdem ja, dazu überrungen haben, zu investieren in den Fass und auch natürlich die Küfer haben dann auch in dieser Zeit gelitten. Also das kann man nicht vergleichen mit heutigen Frostschäden. Es war dann auch wirklich teilweise alles kaputt, wo man was aushacken musste und neu anpflanzen musste. Und ja, und das, zum anderen ist es natürlich auch ein Zeichen dafür, wie dick der Rhein zugefroren war. Wir haben ja innen ein Feuer, also das über längere Zeit brennen muss und Energie erzeugt, Wärme erzeugt. Sodass also die Eisschicht schon relativ dick sein muss, dass das eben dann nicht verschwindet.
Also zum Thema Frostschäden hatten wir in unserer letzten Podcast-Folge den Tobias Krämer aus Rheinhessen, der erzählt hat, wie ihm im vergangenen Jahr Triebe erfroren sind. Aber wenn es dann minus 24 Grad sind, dann erfrieren nicht nur die Triebe, sondern dann kann man wahrscheinlich die ganzen Rebstöcke rausmachen. Das war damals schon auch nicht regelmäßig der Fall, dass der Rhein zugefroren ist. Und ich glaube, in Zukunft wird das nicht mehr passieren. Beim Klimawandel wirst du wahrscheinlich kein Fass mehr auf dem Rhein zusammenbauen. Ist Zusammenbauen jetzt ein falscher Ausdruck?
Nee, es ist eigentlich nur, also Zusammenbauen ist im Prinzip jetzt ein Schritt, der eher zum Schluss stattfindet. Also wenn die Teile schon geküfert, also genau, um den Begriff Fassküfer nochmal so ein bisschen auseinanderzunehmen oder zu beschreiben. Also die Teile geformt, fertig geformt, bearbeitet sind und die entsprechende Voraussetzung für das Zusammenbauen dann ja, zustande bringen, genau.
Ja, du hast jetzt gerade gesagt, geküfert, und es gibt ja auch noch ganz viele Namen, die heutzutage, also Böttcher oder Fassbinder, Bänder, Schäffler habe ich jetzt auch gehört dass, oder gelesen, dass das damit zu tun hat. Das ist ein Berufsstand, der früher, ich sag mal, in jedem Ort gab es wahrscheinlich ein, zwei. Es ist jetzt nicht mehr so der Fall. Wie hat sich das entwickelt?
Also genau, es gibt viele Berufsbezeichnungen, Küfer, Böttcher, Fassbinder, Büttner, man hört auch so ein bisschen heraus, also Büttner, die haben eher dann die Bütten hergestellt, also konische offene Gefäße, und Fassbinder ist auch eher im österreichischen Wortschatz, also wird es gebraucht. Böttcher ist eigentlich so die gängige Bezeichnung im Moment, und das Aussterben hing ja also im Prinzip, also genau, früher gab es, sagen wir mal hier sogar am kleinen Ort Hackenheim schon 3 Küfer, Betriebe, und das große Sterben der Küfer begann im Prinzip mit dem Aufkommen von den Kunststofftanks, also wo man gemerkt hat, man kann relativ leicht arbeiten und mehr, also relativ viel Inhalt eben durch andere Materialien leichter setzen. Ja, das
war ja wahrscheinlich dann deutlich günstiger, und dann gab es immer weniger Küfer, ihr seid dabei geblieben, und ich glaube, so als es mit den Barrique-Fässern losging, dann gab es nochmal einen kleinen Boom, und ihr habt jetzt wahrscheinlich volle Auftragsbücher, oder?
Genau, also das große, die große schwierige Zeit begann halt im Aufkommen von Kunststofftanks. Da haben wir uns mit auch, ja, sagen wir auch dem etwas angeschlossen, auch mit Kunststofftanks noch ein bisschen Handel betrieben und Möbel, vor allen Dingen auch Fassmöbel hergestellt. Da konnten wir überleben im Prinzip, und dann ging es los, 1985 so rum, Ende der 80er. Mit diesem Barrique-Boom, und da hat man halt entdeckt, dass das Holzfass wieder einen Stellenwert hat. Also dass wirklich die Vorzüge oder das, was man mit dem Holzfass erreichen kann, was eben im Tank nicht geht. Und das hat glücklicherweise das Barrique-Fass erzeugt. Ja.
Wie war das denn für dich? Ich meine, letztlich ein Handwerk, was schwierig war, weil es immer weniger gab, und du hast dann irgendwann entscheiden müssen, ob du das weitermachst. War das von vornherein klar? Ich meine, ihr seid ein Familienbetrieb, dass du das übernimmst, oder hast du da auch andere Überlegungen?
Ja, also es war schon in meiner Anfangszeit schon eine deutliche Überlegung, auch was anderes zu machen. Also ich habe immer so ein bisschen Hang zur Technik gehabt, auch zur Luftfahrt. Das waren immer so starke Neigungen. Habe ich am Anfang schon ein bisschen länger auch noch überlegt, und glücklicherweise war da die Zeit eigentlich auch schon vorbei, wo es wirtschaftlich schwierig war. Also von dem Punkt fiel die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Aber ich konnte dann, was halt toll war, ich konnte dann mein technisches Bedürfnis, das ich dann hatte, konnte ich hier in den Betrieb, in die Arbeit mit einbauen, sodass das halt beiderseitig profitiert hat. Also die Werkstatt oder der Betrieb hat von technischen Neigungen, also Bedürfnis profitiert, den ich mit einbringen konnte, und ich konnte mich halt ein bisschen entfalten noch. Das war so eine Win-Win-Situation im Prinzip, ja.
Ja, und ich meine, ihr habt ja auch ein paar Maschinen, die durchaus technisches Verständnis erfordern, wobei es ja noch nach wie vor sehr viel Handarbeit ist. Also wir haben vielleicht gerade im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das im Mikrofon hört, wir stehen hier in der, was ist das, die Lagerhalle, kann man das sagen?
Genau, das ist jetzt der letzte Bauabschnitt im Prinzip von, also 2015 ist die Lagerhalle, wo wir die fertigen Produkte lagern oder halt die Hölzer noch vorlagern zum Trocknen, ja,
genau. Genau, und das ist hier so ein improvisierter Tisch aus Fassdauben, die riechen richtig gut, jetzt stößt das Audioformat Podcast ein bisschen an seine Grenzen, also es riecht hier richtig schön nach Holz, und im Hintergrund ist ein Mitarbeiter von dir, der gerade auf ein Fass einschlägt, wenn ich das mal nicht fachmännisch ausdrücken darf. Das heißt, es ist immer noch ziemlich viel Handarbeit, oder?
90% ist eigentlich Handarbeit, und beim Herstellungsprozess von den Teilen, von den Dauben, da können wir ein bisschen die Technik einsetzen. Ja, und selbst das Anfertigen von Handwerkzeugen, also unserem eigenen Werkzeug, ist da ist noch Handarbeit gefragt und Improvisation viel. Ja, das ist dann letztendlich zu einem guten Ergebnis kommt.
Das ist ja schon wieder Wein, auch ein Naturprodukt, das Holz. Aber jetzt mal zu den Fässern selbst. Welche Art von Fässern baut ihr? Also typische Größen oder da gibt es ja auch regionale Unterschiede.
Genau, also wir haben uns praktisch spezialisiert auf Lagerfässer, auf den Bau von Lagerfässern in dem Größenbereich von 600 Liter oval und rund bis hin zu 3000 Liter, auch oval und rund. Dann die Form und also ob es jetzt oval oder rund wird, das ist halt genau regional unterschiedlich. Die Mosel hat heute aus Traditionsgründen immer noch verwendet, immer noch runde Fässer, also diese traditionellen runden Mosel-Fuderfässer. Ja. Auch der Inhalt, die Größe ist da, spielt da eine Rolle. Also die haben ein glattes Maß, 1000 Liter. Hier im Rheingau, im Rheinhessen arbeitet man eher dann mit 1250 Liter Stückfass, Doppelstückgrößen, auch aus der Tradition.
Also ein Stück Wein sind 1250 Liter, Doppelstück ist dann entsprechend die doppelte Größe. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, ihr seid sehr zentral gelegen. Wo kommen eure Kunden her? Ist das eher hier regional im, sagen wir mal, Umkreis von den Anbaugebieten oder deutschlandweit oder vielleicht sogar international?
Genau, also unsere Kunden kommen eigentlich aus aller Welt, also international, überwiegend halt hier aus der näheren Umgebung. Aber nähere Umgebung heißt eigentlich eher die verschiedenen deutschen Weinbaugebiete. Viel auch aus Spanien im Moment, also europaweit.
Bei mir geht es auch immer so, wenn ich dann in den Kellern hier in Deutschland unterwegs bin, dann gucke ich immer mal drauf, wo die Fässer herkommen. Und dann gibt es doch immer wieder welche, die aus Hackenheim kommen, von euch. So, wir fangen jetzt mal ganz vorne an. Also wir stehen hier vor der Palette mit Holzdauben. Was ist das für ein Holz? Und was muss das Holz können, damit es geeignet ist für so ein Fass?
Also wir verwenden eigentlich nur Eichenholz aus heimischen Wäldern. Also das heißt, es wird hier in Deutschland nachhaltige Forstwirtschaft betrieben, also nachhaltig angebaut. Das heißt also, es wird immer nur so viel Holz gefällt, wie auch nachwächst. Kommen keine Pflanzenschutzmittel zum Einsatz oder sonstige Schädlingsbekämpfungsmittel, also was ja sehr wichtig ist hier für ein Lebensmittelprodukt oder ein Produkt, das im Lebensmittelbereich im Einsatz ist. Wir können sehr gut nachverfolgen und durch den Kontakt mit dem Förster im Prinzip, den wir haben und seit Jahren schon haben, der uns kennt, der weiß, welches Holz wir benötigen, der das Holz auch schon von vorne weg sehr gut beurteilen kann, was wir zum Einsatz bringen, können wir super mit der Natur zusammenarbeiten und gezielt unser Holz aussuchen, das wir dann verwenden.
Das heißt, wenn du sagst, ihr kennt den Förster, das ist hier irgendwo in der Nähe, im Sonnwald oder Hunsrück? Oder?
Genau, also wir haben hier direkt, es ist auch, dass die Transportwege hier nicht so groß sind, kaufen wir das Holz zum Beispiel von der Mosel oder vom Taunus, haben wir es gekauft, früher auch aus dem Westerwald, Baden-Württemberg. Wie gesagt, im Moment beschränkt sich es halt eher auf diese Gebiete.
Also Nachhaltigkeit ist auch hier wichtig. Andreas, eine Frage habe ich noch zu dem Holz. Und man liest ja immer, wo das Holz herkommt, Nationalitäten, also zum Beispiel französische Eiche. Oder was macht den Unterschied aus zwischen den französischen und den deutschen zum Beispiel?
Also man kann eigentlich gar keinen generellen Unterschied feststellen zwischen den verschiedenen Ländern, also Frankreich oder Deutschland, wenn man berücksichtigt, dass der Pfälzer Wald zum Beispiel nahtlos ins französische Waldgebiet übergeht. Dazu kommt noch, dass wir immer wieder, wenn wir Holz kaufen, mitbekommen, dass die französischen Küfereien auch hier bei uns massiv Holz einkaufen, das dann eben nach französischen Qualitäten einstufen. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend und ja, bringt den Gedanken so ein bisschen in eine falsche Richtung, also dass man wirklich denkt, französisches Holz, aber wie gesagt, man sollte eher davon ausgehen, dass es prinzipiell von den französischen Küfern in Qualitäten eingeteilt wird und die auch auf der ganzen Welt das Holz kaufen, auch wenn es als französisch bezeichnet wird zum Beispiel, ja.
Du hast gesagt, ihr verwendet Eiche, es gibt natürlich ganz viele andere Holzarten, wieso Eiche?
Also Eichenholz hat sich immer wieder als optimales Holz für die Gesamtheit der Anforderungen dargestellt. Also wir haben schon Versuche gemacht, auch mit der Forschungsanstalt Geisenheim, mit Buchenholz, Eschenholz, was ja auch ganz tolle Hölzer sind, auch geschmacklich geeignet eigentlich. Aber da haben wir halt wieder die Schwierigkeit, die Eiche ist zum Beispiel extrem dauernassbeständig und resistent gegen Schimmel. Und klimatische Einflüsse, sie bringt eigentlich die besten Voraussetzungen mit für eine Langlebigkeit, Haltbarkeit im feuchteren Bereich, genau. Und zusätzlich eben auch noch einen optimalen Geschmack für den Wein.
Was ich vorhin noch vergessen habe zu fragen, wie viele Küfer gibt es denn eigentlich nur in Deutschland oder auch international, wenn du sagst, die französischen Küfer, so viele wird es da auch nicht mehr geben?
Genau, also wenn wir jetzt hier von Deutschland ausgehen, dann gibt es vielleicht insgesamt 7, 8, 9, 10 Betriebe, jedoch nur 4, die so arbeiten wie wir, also Lagerfässer bauen. Es gibt welche, die eben nur Bütten bauen oder Badezuber oder auch Bierfässer in die Richtung gehen oder auch eine Mischung aus Möbelbau oder Dekofässern betreiben. Genau, aber so prinzipiell, also 4 Betriebe könnte man so annehmen, die es jetzt noch so gibt, die so arbeiten wie wir im Prinzip, ja.
Und international ist das wahrscheinlich auch nicht mehr so inflationär wie früher.
Genau, also mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich sag mal, die Barrique-Produzenten, was man ja relativ leicht aufbauen kann mit Maschinen, das ist ja im Prinzip ein Industriefass, die wird es weiterhin in der Anzahl vielleicht noch geben. Man stellt jedoch fest, dass auch die Nachfrage bei im Barrique-Fass etwas sinkt über die Jahre schon. Also von daher denke ich mal, dass es da auch von der Zahl der Küferbetriebe international nicht mehr wird. Ja,
ja, aber 4 in Deutschland ist natürlich schon eine Zahl. Wenn man sich anguckt, wenn man so ein Telefonbuch mal durchblättert, wie viele Böttchers und Bender es da noch gibt, da gab es früher richtig viele und jetzt sind noch 4 übrig. Ja. Und einer davon steht hier vor mir. Also, wie macht man so ein Fass? Das würde ich jetzt gern von dir wissen. Du hast vorhin schon so ein paar Arbeitsschritte genannt, biegen und... Aber fangen wir an. Also wir haben jetzt hier, wie gesagt, vor uns liegen Holzbretter. Die sind entsprechend zugeschnitten, haben auch teilweise oben schon so einen Winkel. Ich nehme an, das ist Absicht. Und wie geht ihr jetzt vor?
Genau, also wenn wir das Holz, was ja wichtig ist, die Trocknung, also eine langjährige Holztrocknung in Freiluft, also im Freien praktisch, Wetter und Wind ausgesetzt. Wenn wir das dann reinholen nach ein paar Jahren, man spricht so pro Zentimeter Trocknung, also Holzstärke, muss das Holz ungefähr ein Jahr trocknen, muss trocken in die Werkstatt zum Verarbeiten und dann geht's los. Dann wird im Prinzip geschaut, wird es erstmal abgehobelt auf einer Fläche, um zu sehen, wo noch eventuelle Holzfehler sind. Dann teilen wir das Holz ein, also man sagt, man spricht immer Holz nach seiner Verwendung einteilen, auch im Böttcherhandwerk. Man schneidet, man erkennt die Fehler, schneidet es zu auf seine, das eine Teil gibt einen Boden, das andere Teil gibt halt die Fassdauben. Auch je nach Breite, Dicke wird es alles noch eingeteilt, unterschieden. Die Länge wird fix gemacht auf die Fassgröße, was gerade ansteht. Und dann werden die Innen- und Außenflächen gerundet, der Fassrundung auf einer sehr präzisen CNC-Maschine. Die ermöglicht auch, dass wir die Innenflächen kaum nachbearbeiten müssen, auch nach dem Toasten, was dem Geschmack zum Schluss auch wieder zum Beispiel zugute kommt. Also sehr präzise Bearbeitung, Innen- und Außenflächen. Danach kommen die Kanten, die bearbeitet werden. Das sind die eigentlichen Fugen. Das ist sehr anspruchsvoll, denn die entscheiden halt eben über die Form und über die Genauigkeit nachher des Fasses. Ja, und dann kommt auch schon das Vermesseln der Einzelteile zum Fassrumpf, also es wird millimetergenau der Umfang ausgemessen der verschiedenen Teile. Beim Ovalfass haben wir 2 verschiedene Formen, also flache Teil, runde Teil. Jedes Teil bekommt eine feste Position, je nach seiner Qualität. Die beste Qualität muss natürlich immer ganz nach unten, wo der hohe Druckbereich ist. Höchste Anforderungen an das Holz. Ja, dann kommen, wenn das Fass dann praktisch vermessen ist, wird es aufgestellt in den Reifen und man erinnert sich.
Also Reifen heißt der Metallring, der außen drum liegt.
Genau, das ist der Metallring, der die einzelnen Stäbe, die Fassdauben in Form hält erstmal. Und dann schaut man immer noch auf so einen Fächer, auf so ein gerades Fass, also das zwar schon konstruktiv seinen Bauch hat, aber eben noch nicht zusammengebogen ist. Ja. Das wäre dann der nächste Schritt über Feuer. Das ist auch einer der spektakulärsten Schritte. Also anzuschauen über ein paar Stunden.
Entschuldigung, also über Feuer heißt in dem Fass, also in dem werdenden Fass, da drin brennt ein Feuer. Und warum?
Genau, also wir erzeugen praktisch die Energie, die notwendig ist zum Biegen. Also ab 150 Grad kann man das Holzgefüge lockert sich, also lässt sich die Zellstruktur bewegen. Und das muss natürlich langsam erfolgen. Über ein paar Stunden erzeugen wir mit Holzfeuer im Fass die Energie. Und biegen dann langsam mit Seilzügen praktisch das Holz auf seine bauchige Form.
Und wenn man in Hackenheim ist, kann hier vorbeikommen, denn das ist direkt an der Straße. Das ist sozusagen, wie soll man sagen, so ein erhöhter Hof, wo ihr dann die Fässer hinstellt und dann qualmt es manchmal so ein bisschen hier.
Genau, es ist noch die alte Methode, also mit von Hand die Reifen antreiben, Holzfeuer, das ab und zu auch mal qualmt. Aber wir verwenden halt, was auch eine Besonderheit ist, hier die Abfälle, also die Reste von unserem abgelagerten, trockenen Holz. Das ist halt auch sehr komfortabel, dass wir genau wissen, was wir da verbrennen und eben auch letztendlich ein gutes, dem Toasting-Aroma zugutekommt beim Ausfeuer.
So, und wenn jetzt mit Hilfe des Feuers die Fassdauben so gebogen sind, dass es seine Form hat, dann kommt wahrscheinlich außen oben der nächste Ring drauf.
Genau, also wenn das Fass im Prinzip mit Hilfe der Seilzüge zusammengebunden ist, also geformt, seinen Bauch hat, und dann haben wir die Chance, den ersten Reifen von der anderen Seite aufzuziehen. Genau, und dann hat es eigentlich seine endgültige Form und die Fugen können wir mit den Reifen von der anderen Seite auch zusammentreiben.
Und die Dauben, die liegen ja einfach nur aufeinander. Da ist ja keine Silikonfuge oder irgendwas. Das ist die große Kunst, dass das fast dicht ist, oder?
Genau, also einmal entscheidet ja die Genauigkeit, die Präzision bei der Herstellung. Also wir haben eine flächige Abdichtung ohne Dichtmittel bis auf den Schilf. Also den Rohrkolbenschilf, der eben für extreme Zeiten gedacht ist, wenn fast mal nachtrocknet oder für das erste Befüllen, also das allererste Befüllen mit Wasser wichtig ist, dass bis sich alles angeglichen hat. Also bis auf den Rohrkolbenschilf haben wir eigentlich nichts, was die Flächen abdichtet. Von daher entscheidet eben die Holzqualität und die Präzision bei der Herstellung, bei der Bearbeitung der einzelnen Teile.
Gut, und das heißt, oben kommt dann noch der Boden drauf. Ist das dann der Punkt, wo ihr nervös werdet, ob es alles passt oder ist das alles schon so gut vorgeplant, dass ihr euch sicher seid, dass das jetzt hinhaut?
Also genau, die Böden ist im Prinzip das gleiche Spiel. Wir nehmen das Maß vorher und bringen jeden Boden für jedes Fass auf ein individuelles Maß. Also es ist alles exakt auf einen Millimeter ausgemessen, sogar mit Toleranz für die Dichtmittel, also für den Schilf, der noch dazu kommt. Von daher ist es eigentlich keine Überraschung, bis auf manche klimatische Extreme, also im Sommer zum Beispiel, wenn wir extrem heißen Sommer haben, haben wir halt auch hier ein Naturprodukt, das entsprechend nachtrocknen kann über längere Zeit. Oder eben auch, wenn wir, sag ich mal, Holz, das relativ kühl ist, in einen warmen Bereich bringen, merkt man schon das Arbeiten und das Verhalten vom Naturmaterial, das eben auch dann reagiert. In der Summe der Teile macht sich das schon manchmal ganz schön bemerkbar, ja.
Und wie lange dauert das, bis so ein Stück Fass fertig ist, von Anfang bis Ende?
Also da benötigen wir schon mit Berücksichtigung auf, dem hohen Standard an die Oberfläche. Und das ist ja heute doch schon eher nicht nur ein Gebrauchsgegenstand, sondern ein Möbelprodukt ist fast, das auch den Keller schmücken soll, benötigen wir heute schon circa 5 Tage.
Du hattest vorhin gesagt, toasten. Was hat es damit auf sich? Das spielt ja, glaube ich, auch eine relativ wichtige Rolle dann später für den Wein.
Genau, also es ist halt wichtig, einmal die Holzart, also das ist einmal die Trocknung, der Ausgangspunkt, was wir halt zum Toasten bringen im Prinzip. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Dimension von dem Ausfeuer richtig ausgelegt ist. Also das Holz auf jeden Fall, gut, es gibt Kundenwünsche. Der eine mag es natürlich Heavy Toast, also deutlich dunkler, aber 95% der Kundschaft, da wir auch jetzt hier viel im Weißweinbereich unterwegs sind, mögen halt einen mittleren Toast, einen tiefgehenderen Toast, der nachher ein sehr harmonisches Geschmacksbild erzeugt, also das so eher in die Richtung mineralisch, blumig, grünen Tee geht oder auch leicht nussig. Ja, und da ist es halt wichtig, dass wir halt sehr, sehr feinfühlig mit dem Feuer umgehen, dass halt eben nur soweit die Oberfläche toastet, dass es eben keine verbrannten Aromen mitbringt. Ja.
Das ist wie im richtigen Leben, wenn man den Toaster zu lange anlässt, dann wird es dunkel. Ihr steckt da sehr viel Arbeit rein in die Holzfässer und das ist ein aufwendiger Prozess. Was ist denn der Unterschied? Was spricht für Holzfass?
Also ein Wein im Tank, denke ich, verwendet man gerne, wenn man frischen Wein erzeugen will, also der eben nicht so altert. Ja, das ist eigentlich ein frischen, schnell verkehrsfähigen Wein, der seine Frucht erhält. Und im Holzfass kann man zusätzlich eben diese Reife erzeugen durch die Mikrooxidation und durch diese natürlichen Aromen. Und wie gesagt, halt eben auch dann diese harmonische Anpassung oder eben vielleicht Fehltöne, die sich automatisch anpassen, ohne dass man irgendwelche Chemie zum Einsatz bringt. Dazu ist Holz in der Lage.
Genau, weil ein Stahltank ist dicht, da kommt keine Luft durch, aber beim Holz ist eben doch ein Naturprodukt, also lässt das Luftaustausch zu. Verdunstet da auch was?
Genau, ja, das ist vielleicht ein kleinerer Nachteil auch. Die Verdunstung durch die Poren, durch diese offene Struktur, haben wir natürlich je nach Temperatur und Klima im Keller auch eine mehr oder weniger große Verdunstung. Kann man auf jeden Fall entgegenwirken. Ja, ist vielleicht auch ein kleiner Nachteil, sag ich mal, vom Holzfass. Ja.
So, also wir haben jetzt besprochen, wie ihr so ein Fass herstellt und was es für Vor- und Nachteile hat. Was kostet denn so ein Fass, wenn man das neu bei euch kauft?
Also man kann ungefähr so grob sagen, dass es um die 4 Euro durch die Bank kostet. Natürlich je nach Ausstattung kann man das deutlich höher treiben. Gibt ja einiges, was man dann noch zusätzlich installieren kann oder dem Fass noch beigeben kann.
Also bevor ihr jetzt Fässer bestellt, Andreas meint 4 Euro pro Liter Volumen des Fasses. Also wenn wir von einem 1250 Liter Fass sprechen, könnt ihr euch das ausrechnen. Also es ist nicht, sagen wir mal, nicht billig, aber es ist einfach auch eine Investition, die ein Weingut auch, wie lange so ein Fass im Betrieb?
Also wir haben schon Fässer repariert, die über 100 Jahre alt waren und völlig intakt waren, also wo sich die Reparatur auf jeden Fall gelohnt hat. Man kann davon ausgehen, dass also es ist möglich, ein Fass 100 Jahre zu nutzen. Das ist kein Problem, auch heute mit den Edelstahlreifen, was früher ja ein Thema war, die über die Jahre mal verschlissen sind, durchgerostet sind, haben wir auch nicht mehr. Also bei entsprechender Pflege und Handhabung ist 50 bis 100 Jahre eigentlich kein Problem.
Und was heißt Pflege? Also ich glaube, wahrscheinlich ist es nicht gut, wenn es fast trocken liegt.
Ja gut, also man kann auch hier sagen, genau, trocken liegen ist schlecht. Wir haben halt heute die modernen Keller in Betonbauweise, die halt eher trocken sind, was für das Fass nicht so günstig ist, auch für den Inhalt durch die Verdunstung. Aber man kann grob sagen, also das Holzfass braucht eher relativ wenig Pflege. Also man muss es nicht unbedingt jetzt speziell reinigen, innen chemisch oder sonstige aufwendige Pflegemethoden anwenden. Eher sogar ein bisschen weniger kalt ausspülen reicht im Prinzip, wenn mal sich irgendwelche Weinsteintaschen bilden, hinter denen sich Bakterien ansammeln können, würde ich die entfernen. Aber ansonsten ist auch Weinstein innen zum Beispiel überhaupt kein Problem. Ausspülen reicht in der Regel. Und vor allen Dingen halt, was auch sehr wichtig ist, schauen, das Fass, wo liegt's, sind vielleicht hier in der Lagerung schon mal irgendwelche Schäden an den Schließen zu erkennen, also sprich Feuchtigkeit, das Schimmel mit sich bringt an Schließen, an Fassschließen, die sich dann, das sollte man regelmäßig kontrollieren, damit es sich eben nicht auf den Fassbestand überträgt.
Und du hast eben gesagt, was den Preis noch nach oben bringen könnte, wären Sonderausstattungen oder Sonderwünsche. Was ist denn das Verrückteste, was mal bei dir bestellt wurde?
Also was das Verrückteste war eigentlich oder was das Spektakulärste war, war im Prinzip die Beleuchtung, also ein Fass mit Plexiglas-Streifen, der dann eben auch wirklich vom Boden aus mit verschiedenen Farben beleuchtet war. Also es war ursprünglich eine Füllstandsanzeige, die ich dann weiterentwickelt hatte zu einer dekorativen LED-Schmuck, sag ich mal, der das Ganze optisch halt sehr schön präsentiert hat, das Fass nochmal.
Also ein Disco-Fass sozusagen. Andreas, das war ich entschuldige mich für das Wortspiel, ein faszinierender Einblick in das alte Handwerk des Fassküfers, das dann auch mehr mit der Qualität unseres Lieblingsgetränks zu tun hat, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Ich danke dir herzlich fürs Gespräch.
Ich danke dir auch, Andreas. Vielen Dank.
So, das war Andreas Hösch aus Hackenheim. Und wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und noch mehr über Wein und Handwerk erfahren wollt, abonniert gerne den Podcast und teilt die Folge mit euren Weinfreunden. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören.
Als ein halbes Jahr merkt man, dass dass die Weine sehr schroff sein können, also noch nicht so harmonisch angepasst. Und je länger... noch sagen, dass er mal kurz auf...
vielleicht nur 5 Minuten, dann...
Das ist doch ein bisschen arg dann, gell?
Ja.